Union für diese Migrationspolitik aber eine juristische Klatsche bekommen, was sie aber nicht beirrt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Union will trotz eines Gerichtsurteils weiter Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Entsprechend haben sich Bundesinnenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey geäußert. Die Rechtsgrundlage für pauschale Zurückweisungen sei gegeben und das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts nur ein Einzelfallbeschluss. Das Gericht hatte die Zurückweisung von drei Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Die deutschen Behörden müssten erst feststellen, welches EU-Land für deren Asylgesuch zuständig ist. Grüne und Linke sprechen von einer peinlichen Niederlage für die Union. Die Gewerkschaft der Polizei sieht ihre Skepsis in Bezug auf die Zurückweisungspraxis bestätigt. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht ebenso wie Duda der rechtsnationalistischen PiS nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüler hat die Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Unter anderem soll in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen. Das haben die Landesregierung und Plattner gestern mitgeteilt. Schüler sagte rbb24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität sei nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden.
Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren, ist natürlich großartig.
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüler, SPD. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt zeigten sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt. Zur Cyberkriminalität gehören aber unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Die neu gewählte Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Baerbock, will sich für Reformen bei den Vereinten Nationen einsetzen. Dafür wolle sie mit allen 193 Mitgliedsländern zusammenarbeiten, kündigte die Grünen-Politiker in New York an. Die frühere Bundesaußenministerin bekam bei der Abstimmung fast 90%. Sie war die einzige Kandidatin. Im September tritt sie ihr Amt an. Aus New York Martin Gansemeier.
Eine weitere Aufgabe ihrer einjährigen Amtszeit wird die Suche nach einer Nachfolge für UN-Generalsekretär Antonio Guterres sein. Dessen Amtszeit läuft Ende 2026 aus. Guterres gratulierte Baerbock und nannte es historisch, dass erst zum 5. Mal in 80 Jahren eine Frau Präsidentin der Vollversammlung wird. Ihr Amtsantritt falle in eine schwierige und unsichere Zeit für die multilaterale Weltordnung. Baerbocks Motto, Better Together, besser zusammen, sei deshalb ermutigend.
Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es heute in Cottbus zu zahlreichen Einschränkungen. Am Morgen wird der Hauptbahnhof gesperrt. Reisende müssen im Regionalverkehr mit Ausfällen rechnen. Betroffen ist teilweise auch der Bus- und Tramverkehr. Etwa 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Nach Angaben der Stadt stehen mehrere Notunterkünfte zur Verfügung. Außerdem richtet die Feuerwehr Notzelte ein. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war vergangene Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken. Am Nachmittag maximal 23 bis 26 Grad werden erreicht. Aktuell in Berlin Adlershof und Kreuzberg 14 Grad. 8 Grad sind es in Perleberg. Und Klettwitz meldet 13 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad. Örtlich sind auch Unwetter möglich morgen. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Einen schönen Dienstagmorgen wünsche ich. Seit einem knappen Monat gibt's an Deutschlands Grenzen schärfere Kontrollen. Die hatte Alexander Dobrindt von der CSU verhängt, wenige Stunden nach seinem Amtsantritt als Bundesinnenminister. Dazu gehört auch, Asylsuchende direkt zurückzuweisen, ohne ihr Gesuch näher zu prüfen. Dafür allerdings hat die Bundesregierung eine juristische Schlappe kassiert. RBB-Reporterin Johanna Sagmeister.
Geklagt haben zwei Männer und eine Frau aus Somalia. Sie waren am 9. Mai mit dem Zug aus Polen gekommen und wurden am Bahnhof Frankfurt-Oder von der Bundespolizei kontrolliert. Dort sagten sie, dass sie in Deutschland Asyl beantragen wollen. Trotzdem wurden sie nach Polen zurückgeschickt. Das war rechtswidrig, sagt nun das Berliner Verwaltungsgericht. Bevor jemand zurückgewiesen wird, hätte das sogenannte Dublin-Verfahren greifen müssen. Also die Prüfung, welcher EU-Staat für den Asylantrag zuständig ist. Für die Anwältin der Somalier ist das Urteil eindeutig. Die neue Praxis des Bundesinnenministeriums verstößt gegen Europarecht.
Das Europarecht ist völlig eindeutig und unzweifelhaft, dass, wenn eine schutzsuchende Person in deutsches Hoheitsgebiet kommt und einen Asylantrag stellt, dieser Asylantrag dann zu bearbeiten ist und einer Einreiseverweigerung entgegensteht.
Zurückweisungen an den Grenzen sind politisch und juristisch umstritten. Laut der Gerichtssprecherin ist es die erste gerichtliche Entscheidung zu den neuen Regeln des Innenministers. Die neuen Maßnahmen habe das Ministerium nicht überzeugend begründet, sagt Anna von Oettingen vom Berliner Verwaltungsgericht.
Die Bundesregierung kann sich nicht darauf berufen, dass angesichts einer Notlage die Dublin-Verordnung unangewendet bleiben dürfe. Insbesondere kann sie die Zurückweisung nicht auf Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union stützen, weil sie hierfür schon nicht dargelegt hat, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung besteht.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will sich mit dem Ausgang des Eilverfahrens nicht abfinden. Noch am Abend kündigte er an, man werde Beschwerde einlegen. In einem weiteren Verfahren will sein Ministerium genauer darlegen, warum die Zurückweisungen aus Sicht des Ministeriums gerechtfertigt sind. Er kommt zu dem Schluss:
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Er betont, die Entscheidung beziehe sich nur auf Einzelfälle. Das Gericht dagegen hat erklärt, dass es die Zurückweisungen bei Grenzkontrollen in solchen Fällen allgemein für rechtswidrig hält. Die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl sieht das als Erfolg. Sie hatte die drei Kläger juristisch unterstützt und spricht von einem womöglich wegweisenden Erfolg.
Ja, kann er das einfach so tun, Alexander Dobrindt, zu sagen, ist eine Einzelfallentscheidung, dieses Gerichtsurteil, wir machen trotzdem weiter? Das frage ich hier in einer guten halben Stunde unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio. 6:08 ist es jetzt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder auch Trumps Zölle, exzessive Zölle gegen Handelspartner. Mehr und mehr Länder scheinen ihre Interessen mit scharfer Rhetorik oder auch mit Gewalt durchsetzen zu wollen. Die Diplomatie, die Kunst der Verhandlung bleibt dabei auf der Strecke. Der Ton auf dem internationalen Parkett wird rauer. Rüpelei statt leise Töne ist die Diplomatie am Ende. Über diese Frage haben wir gestern mit Ihnen, mit unseren Hörerinnen und Hörern diskutiert in unserem Talkformat Mitreden. MDR-Reporterin Ulrike Köhler fasst einige Wortmeldungen zusammen.
Mehr denn je sind in der heutigen Zeit Verhandlungen nötig. Im Ukraine-Krieg, im Nahostkonflikt oder im Zollstreit mit den USA. Und da sind immer wieder Diplomaten gefragt, die im Auftrag ihrer Regierungen versuchen, Lösungen für die Konflikte zu finden, sagt Emil Brix. Er war als österreichischer Botschafter unter anderem in Moskau und leitet jetzt die Diplomatische Akademie in Wien.
In der Diplomatie ist es das Zuhören so wichtig und ist auch das Kommunizieren so wichtig. Es geht darum, dass man die Positionen des anderen in die eigene Position hineinnimmt und nach Möglichkeit, weil wir vertreten alle Interessen, die eigenen Interessen auch durchbringt.
Hörer Andreas Liebsch aus Linzburg hat allerdings das Gefühl, dass derzeit die Diplomatie Europas an ihre Grenzen stößt.
Diplomatie, glaube ich, ist eine Sache von Macht. Und dann müsste man meines Erachtens nach auch wirklich Möglichkeiten haben, Werkzeuge haben, denn dort zu sagen, also hier machen wir einen Stopp, hier müssen wir eine Linie ziehen, bis hier und nicht weiter. Und das sehe ich nicht.
Auch Mario Heuer aus Zwenkau sieht die diplomatische Arbeit in Gefahr.
Das ist so wie eine toxische Beziehung, wo man sich immer einredet, das wird ja irgendwann besser und der Schläger oder Trinker oder sonst was hört dann irgendwann auf und wird sich bessern und alles wird gut. So ist es aber nicht. Und wir beugen uns, wir machen alles. Und sobald jemand radikal ist, werden ja auch deren Forderungen sofort erfüllt. Und wenn jemand diplomatisch ist, dann wird es immer so weich. Und wenn wir hier nicht aufpassen, zerbröselt uns unsere Demokratie, zerbröseln unsere Werte.
Ex-Diplomat Brix befürchtet ebenfalls, dass die europäische Diplomatie ins Hintertreffen geraten könnte.
Wir sind derzeit wirklich am Speiseplan von Raubtieren, von den Supermächten. Und Europa hat diesen Schritt noch nicht gemacht, darauf zu reagieren. Und das wird sich nicht mit guten Worten machen lassen, sondern das wird sich nur machen lassen, wenn wir unsere Interessen stärker vertreten als bisher.
Matthias Schranner ist Verhandlungsexperte. Er hat als Polizist unter anderem Verhandlungen mit Geiselnehmern oder Bankräubern geführt. Er sieht derzeit, dass enorm hohe Forderungen gestellt werden. Schranner spricht unter anderem nicht erfüllbare Forderungen Russlands für einen Waffenstillstand in der Ukraine an.
Wenn ich keine Lösung haben möchte, dann stelle ich solche Forderungen, die die Gegenseite nicht erfüllen kann. Dann kann ich immer sagen, ja, wenn die wenigstens kooperativ wären, dann wäre ich auch wieder kooperativ. Aber das passierte derzeit nicht.
Schranner setzt in den aktuellen Krisengesprächen sehr auf Friedrich Merz. Der habe in den vergangenen Regierungsperioden nicht am Verhandlungstisch gesessen und könne deshalb frischen Wind in die Verhandlungen bringen.
Er ist neu im Amt und wird mit den beiden alten Regierungen nicht in Verbindung gebracht. Er hat sehr viel Erfahrung auch mit amerikanischen Verhandlungspartnern. Er hat sehr lange für BlackRock auch gearbeitet. Er kennt diese konfrontative amerikanische Verhandlungsführung sehr gut. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass der auch beim Herrn Trump einen sehr guten Eindruck hinterlässt.
Ob, na, werden wir sehen. Rüpelei statt leiser Töne ist Diplomatie am Ende. Gestern unsere Talk-Sendung am Donnerstag. Da reden wir wieder. Mitreden, Deutschland diskutiert. Da geht's dann um das Thema Organspende. RBB 24 Inforadio 6.12 Uhr mit zwei Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf der A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Heilstätten liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und ebenfalls aufpassen auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Eine Leitbarke liegt da zwischen Ferch und Dreieck Potsdam auf der Straße. In 200 Meter Höhe speisen und runterschauen kann man jetzt wieder in Berlin, denn der Koch Tim Raue eröffnet heute im Fernsehturm sein neues Restaurant Sphere. Unser Kolumnist Thomas Hollmann hätte Lust auf einen Besuch, weiß allerdings nicht, ob er wirklich so hoch hinaus will.
100 Sekunden Leben.
Ich bin ein Fan des Fernsehturms und vor allem des Restaurants. Da sitzt man drin und fährt im Kreis, wie im Karussell, nur viel langsamer und viel höher und mit einem Stück Apfelkuchen vor sich. Vielleicht hätte es die DDR noch länger gegeben, dachte ich schon manches Mal, hätte sich die SED mehr so lustige Sachen einfallen lassen, wie ein turmhohes Drehrestaurant. Aber die DDR ist Geschichte und den Apfelkuchen gibt es auch nicht mehr. Dafür wieder Soljanka und Broiler. Dabei ist Tim Raue gar nicht im Osten aufgewachsen, sondern in Kreuzberg. Aber der Mann ist eben nicht nur ein Sternekoch, sondern vor allem ein Geschäftsmann mit kulinarischem Gespür. Und er denkt sich wahrscheinlich, wer in einem sozialistischen Wahrzeichen speist, der will zurückgucken und schmecken, wie das so alles war. Und dagegen habe ich gar nichts, dass auf der Karte keine zermatschte Asia Bowl steht. Die Soljanka kostet allerdings 11,50. Hinzu kommen die 28,50 Eintritt und von der Suppe allein wird man nicht satt. Also bestellt man noch die Königsberger Klopse. Und so sitzt man da und fährt im Kreis und guckt raus und runter und denkt an früher und hat fast 100 Euro ausgegeben, weil man ja auch noch was trinken will. Aber Plätze gibt es heute Abend keine mehr. Ich habe nachgeguckt, alle belegt. Offensichtlich gibt es in dieser Stadt genug Leute, die hoch hinaus wollen, wie Tim Raue. Werde Teil der wahren High Society Berlins, schreibt er auf der Homepage, mutig, ungeschminkt und eindeutig einzigartig. Also das ist mir dann vielleicht doch zu anstrengend, das alles sein zu müssen, nur um rauszugucken.
Thomas Hollmann. Cuckoo Rosie sind aus mehreren Gründen eine bemerkenswerte Musikgruppe. Die Band besteht aus zwei Schwestern, die für Popmusik ungewöhnliche Instrumente wie Kinderklavier oder Harfe einsetzen. Sie vermischen Folk mit Hip-Hop, Elektronik und klassischen Instrumenten, nennen das Ganze Freak Folk und das klingt so.
Johnny Monkey, Sutter Swagger, Drunken Donkey, limbs disjointed.
Musik von Cuckoo Rosie. Gestern hat die Band in Berlin gespielt. Wie das war, hören Sie in der Kultur und Sie dann auch ausführlicher, wie es klingt, kurz vor sieben.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und da kümmern wir uns jetzt zweimal um die Nations League. Einmal um die deutschen Fußballfrauen. Die Nationalmannschaft trifft heute im letzten Gruppenspiel in Wien auf Österreich. Platz 1 und der Halbfinaleinzug sind aber schon sicher. Trotzdem ist die Partie der letzte Test für die Anfang Juli beginnende Europameisterschaft. Tabea Kunze.
Nach der 4:0-Gala von Bremen hofft Bundestrainer Christian Wück auch in Wien auf einen begeisternden Auftritt seiner Spielerinnen im letzten Länderspiel vor der Europameisterschaft.
Die Mannschaft hat jetzt selbst die Messlatte sehr weit nach oben gesteckt, weil sie wissen, dass man nur so auch eine erfolgreiche EM spielen kann. Das heißt, wir wollen das jetzt auch gegen die Österreicher auf dem Platz sehen.
Dabei will Wück hauptsächlich seiner Wunschformation die Chance geben, sich weiter für die EM einzuspielen. Nur punktuell dürfen noch EM-Kandidatinnen vorspielen.
Wir sehen nahezu die gleiche Startelf. Wir werden 4 Veränderungen vornehmen. Also wir werden auf der einen oder anderen Position eine Spielerin noch mal die Chance geben, sich zu zeigen.
Eine der Spielerinnen, die noch um ihren Platz im EM-Kader kämpfen muss, ist Stürmerin Selina Cerci. Die Hoffenheimerin wurde gegen die Niederlande eingewechselt. In Wien will sie noch einmal Werbung für sich machen.
Die Kaderbekanntgabe ist ja am 12. Juni. Bis dahin werde ich halt alles geben, um mich weiter zu empfehlen, Vollgas zu geben, wenn ich gebraucht werde und einfach da zu sein für die Mannschaft.
4 Wochen vor der Europameisterschaft in der Schweiz wachsen beim DFB Anspannung und Vorfreude. Vor allem bei Christian Wück, der vor seinem ersten Turnier als Frauenbundestrainer steht.
Wir wissen, welche Verantwortung wir tragen, dass wir den Frauenfußball in Deutschland auch wieder helfen können, den nächsten Schritt zu gehen. Wir wollen viele Zuschauer begeistern. Wir hoffen, dass viele deutsche Zuschauer in die Schweiz kommen. Und dass wir dann eben auch unseren Teil dazu beitragen, wie wir es jetzt in Bremen gemacht haben, dass viele zufrieden und begeistert nach Hause fahren.
Die Leistung gegen deutlich defensivere Österreicherinnen zu bestätigen, das würde wichtiges Selbstbewusstsein für den Start in die EM bringen.
Österreich gegen Deutschland. Anpfiff heute Abend 20.30 Uhr live und komplett hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Und das gilt auch für die Partie der Männer morgen in München. Die sind in der Nations League schon einen Schritt weiter. Das Halbfinale gegen Portugal. Felix Mansel.
Heute das Abschlusstraining in Herzogenaurach, dann der Transfer nach München mit dem Mannschaftsbus. 190 Kilometer in die bayerische Landeshauptstadt. Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt sich vor dem Nations League Halbfinale gegen Portugal nicht in die Karten schauen. Fest steht nur, in der Innenverteidigung muss er improvisieren. Nachdem Rüdiger und Schlotterbeck verletzungsbedingt fehlen, könnte der Frankfurter Koch in die Anfangself rutschen. Wer für Deutschland stürmt, ist auch noch nicht klar. Vieles spricht aber für ein Startelf-Comeback von Niklas Füllkrug. Ob als einzige Spitze oder zusammen mit Nick Woltemade bleibt abzuwarten. Dessen Einsatz gilt aber durchaus als wahrscheinlich. Ob von der Bank oder dann doch wirklich von Beginn an. In beiden Fällen wäre es Woltemades Debüt im Trikot der A-Nationalmannschaft.
Also auch das live bei uns morgen, dann die Partie der Männer in München im Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A9 Richtung Berlin zwischen Bielitz und Dreieck Potsdam. Stau an einer Baustelle. Sie brauchen etwa 10 Minuten länger. A13 Richtung Berlin in Höhe Raststätte am Karlberg blockiert ein Schwerlasttransporter die rechte Spur. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung ein defektes Fahrzeug. B96 Berlin Richtung Fürstenberg zwischen Dannenwalde und Gramzow gibt es Behinderungen nach einem Unfall Richtung Fürstenberg. Ein Hinweis vorab, wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe wird der Hauptbahnhof Cottbus von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Von 8 bis 16 Uhr. Der Zugverkehr rund um Cottbus wird dann komplett eingestellt. Es fahren dafür Busse. Stadtverkehr Berlin A113 Richtung Dresden im Tunnel Rudower Höhe ist die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Und damit wird es 6.20 Uhr. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Eine nationale Notlage, warum man Asylgesuche nicht mehr einzeln prüfen müsse, die gibt's nicht in Deutschland, hat ein Gericht entschieden und damit der angekündigten Migrationswende der Bundesregierung eine juristische Niederlage bereitet. Damit beginnt Werner Schoninger die Meldungen.
Ungeachtet eines Gerichtsurteils hält die Union daran fest, Migranten an den Grenzen pauschal zurückzuweisen. Das sei wichtig, damit die Migrationszahlen sinken, sagte Kanzleramtschef Frey dem Sender RTL. Innenminister Dobrindt erklärte, er sehe die Rechtsgrundlage für Zurückweisungen nach wie vor gegeben. Das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei ein Einzelfallbeschluss. Die Richter hatten die Zurückweisung von drei Somaliern an der Grenze bei Frankfurt-Oder für rechtswidrig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio. Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen Peace nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Die SPD-Politikerin sagte am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden. Man brauche Menschen, die in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity und künstliche Intelligenz ausgebildet werden. Es sei großartig, dass Plattner sein Institut erweitern wolle und dass er das zusammen mit der Universität Potsdam tun wolle, so Schüle. Die Stiftung Hasso Plattner hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln will. In Deutschland ist der Schaden durch Schwarzarbeit deutlich gestiegen. Die Finanzkontrolleure des Zolls haben im vergangenen Jahr einen Gesamtschaden von fast 770 Millionen Euro aufgedeckt. Das ist im Vergleich zum Jahr davor ein Anstieg von 25%, wie Bundesfinanzminister Klingbeil mitgeteilt hat. Der SPD-Politiker und der Zoll werden die Zahlen heute offiziell vorstellen. Außerdem hat Klingbeil einen neuen Gesetzentwurf gegen Schwarzarbeit und Steuerbetrug noch vor der Sommerpause angekündigt. Der Fokus liege dabei auf dem Friseurgewerbe, Kosmetik und Barbershops sowie Nagelstudios. In Südkorea wird heute ein neuer Präsident gewählt. Letzte Umfragen vor der Wahl sahen den linksliberalen Kandidaten Lee mit deutlichem Abstand vorn. Die Abstimmung gilt als Richtungsentscheidung. Aus Seoul, Thorsten Ifland.
Die Südkoreaner wählen nicht nur ein neues Staatsoberhaupt, sondern geben auch ihr Urteil über das chaotische vergangene halbe Jahr ab. Der abgesetzte Präsident Yoon hatte im Dezember im Zuge eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht verhängt. Es kam zu massiven Protesten. Im April wurde Yoon schließlich seines Amtes enthoben. Das Land ist weiterhin stark gespalten in beide politische Lager. Auch der Tonfall im Wahlkampf war sehr polarisierend. Südkoreas wirtschaftliche Situation, die hohen Preise, besonders für Wohnraum, sind innenpolitisch das drängendste Problem. Außenpolitisch ringt das Land nach Monaten ohne Führung um eine Antwort auf Donald Trumps Zollpolitik und das Atomprogramm Nordkoreas.
Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es heute in Cottbus zu zahlreichen Einschränkungen. Am Morgen wird der Hauptbahnhof gesperrt. Reisende müssen im Regionalverkehr mit Ausfällen rechnen. Betroffen ist teilweise auch der Bus- und Tramverkehr. Etwa 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Nach Angaben der Stadt stehen mehrere Notunterkünfte zur Verfügung. Außerdem richtet die Feuerwehr Notzelte ein. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war vergangene Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof und in Kreuzberg 14 Grad. 18 ist in Perleberg. Klettwitz meldet 13 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dicke Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Tja, vom Auswärtigen Amt in Berlin zu den Vereinten Nationen nach New York. So sieht der nächste Karriereschritt von Annalena Baerbock aus. Eigentlich war ja eine deutsche Diplomatin für den Job vorgesehen, aber dann hat ihn sich Baerbock gegriffen. Und trotz Widerstands, unter anderem Russlands, wurde sie klar gewählt.
Miss Annalena Baerbock of Germany has been elected President of the General Assembly.
Es ist ein eindeutiger Wahlsieg für Annalena Baerbock bei den Vereinten Nationen. 167 Mitgliedstaaten haben für sie als neue Präsidentin der UN-Generalversammlung gestimmt. 14 haben sich enthalten und nur 7 gegen sie gestimmt.
I'm deeply grateful and humbled to have the honor.
Ich bin zutiefst dankbar, dass ich die Ehre habe, Ihnen allen als Vorsitzende der Generalversammlung in Ihrem 80. Jahr zu dienen.
During its 80th session.
Ihr neues Amt möchte Annalena Baerbock etwas aktiver gestalten als ihre Vorgänger. Neben protokollarischen Aufgaben wie dem Vorbereiten und Leiten der Sitzungen der Generalversammlung will sie auch eigene Themen und Impulse setzen und sogar Reformen anstoßen.
Wie jede Organisation braucht auch die Vereinten Nationen eine Modernisierung. Das wird eine große Herausforderung, weil die internationale Ordnung die Vereinten Nationen unter starkem politischen und finanziellen Druck stehen.
Besonders US-Präsident Donald Trump will den Vereinten Nationen als größter Geldgeber künftig deutlich weniger Mittel für humanitäre Hilfe oder Entwicklungsprogramme zur Verfügung stellen. Andere UN-Mitgliedstaaten nehmen sich daran ein Beispiel und zahlen inzwischen ebenfalls weniger. Annalena Baerbock möchte diesem Trend entgegenwirken und für den Zusammenhalt der Welt als Gemeinschaft kämpfen.
Daher ist die Leitlinie meine Präsidentschaft Better together. Wir sind stärker, wenn wir zusammenarbeiten. Und das wird gerade bei schwierigen Fragen in diesen stürmischen Zeiten die Hauptverantwortung der nächsten Präsidentin sein, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen.
Für das Erreichen ihrer Ziele hat Baerbock gerade einmal 12 Monate Zeit. Länger geht ihre Amtszeit nämlich nicht. Unterstützung für ihre ehrgeizigen Vorhaben bekommt sie von höchster politischer Stelle bei den Vereinten Nationen, von Generalsekretär Antonio Guterres. Er betont neben Baerbocks Regierungserfahrung als bis vor kurzem noch aktive deutsche Außenministerin noch etwas anderes.
Let us not forget the historic significance.
Lassen Sie uns nicht die historische Bedeutung vergessen, dass sie erst die 5. Frau ist, die zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt wurde. Frau Baerbock, Sie können auf meine volle Unterstützung für diese neue wichtige Aufgabe zählen.
You can count on my full support as you take on this important responsibility.
Doch nicht alle haben die neue deutsche Präsidentin mit offenen Armen empfangen. Der stellvertretende russische Botschafter hatte Baerbock erst kürzlich bei ihrer Vorstellung extreme Parteilichkeit und diplomatische Inkompetenz vorgeworfen. Nach Angaben von UN-Diplomaten soll Russland auch hinter dem Störmanöver stecken, das die Wahl von Baerbock leicht verzögert hat. Statt wie sonst üblich per Akklamation, also freundlichem Applaus, im neuen Amt bestätigt zu werden, musste Annalena Baerbock sich einer geheimen Wahl stellen.
It's the right of each member state to call for a secret ballot.
Das ist das Recht von jedem Mitgliedstaat, eine geheime Wahl zu beantragen. Solche Beispiele gab es auch in der Vergangenheit. Ich bin dankbar, dass eine überwältigende Mehrheit mich gewählt hat und freue mich darauf, mit allen Mitgliedstaaten in diesen herausfordernden Zeiten zusammenzuarbeiten.
In these challenging times.
Baerbocks Amtszeit beginnt im September. Für ihren neuen Job wird wird sie in den kommenden Tagen mit ihren beiden Töchtern nach New York ziehen, wo sich der Hauptsitz der UN befindet.
Annalena Baerbock wird Präsidentin der UN-Generalversammlung. Aus New York war das Giselle Ucker. Eine Minute vor 6:30 jetzt. Große Hoffnungen hatte wahrscheinlich kaum jemand für das neuerliche Treffen zwischen der Ukraine und Russland gestern in Istanbul. Aber dass es dann nach nur einer Stunde schon wieder vorbei war, tja, schon wenig. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hatte es so eröffnet.
Wir erwarten vor allem produktive Gespräche und so bald wie möglich konkrete Fortschritte, damit das gewünschte Ergebnis erreicht werden kann, so der Außenminister der Türkei Hakan Fidan zu Beginn der Gespräche. Er hat das Treffen moderiert. Erst fast 2 Stunden später als geplant ging es los. In türkischen Medien heißt es, Fidan habe noch mit der ukrainischen Delegation reden wollen. Nach rund einer Stunde ist das Treffen zu Ende. Die Ukrainer treten zuerst an die Öffentlichkeit. Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umerov. Wir haben uns auf einen weiteren Austausch geeinigt, sagt er. Einbezogen werden sollten auch junge Soldatinnen und Soldaten. Und es sei eine Liste mit den Namen ukrainischer Kinder überreicht worden. Verschleppt, sagt die Ukraine. In Notlagen geraten und gerettet, sagt Russland. Außerdem sollten die Leichname Gefallener übergeben werden. Einseitig von Russland an die Ukraine, so der russische Delegationsleiter Wladimir Medinsky, konkret 6.000. Weiter sagt Medinsky, umringt von Journalisten und kaum zu verstehen. Wir haben der türkischen Seite unser zweiteiliges Memorandum überreicht. Erstens, wie ein echter langfristiger Frieden zu erreichen ist und zweitens, welche Schritte unternommen werden müssen, um eine vollwertige Waffenruhe zu ermöglichen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben ein ziemlich ausführliches Papier erarbeitet, weshalb die ukrainische Seite es mitnimmt und später antwortet. Dann werden wir sehen. Der Austausch von Vorstellungen darüber, wie für beide Seiten ein Waffenstillstand vorstellbar wäre, haben Russland und die Ukraine Mitte Mai verabredet. Eine Bewertung des russischen Vorschlags wollen die Ukrainer noch nicht vornehmen. Ihr Vorschlag sei ja öffentlich gemacht worden. Die russische Seite habe sich jedoch bis zuletzt bedeckt gehalten, sagt der Sprecher des ukrainischen Außenministers Horhi Tichy. Und weiter.
In the end, the peace process starts with the basics.
Letztlich beginnt der Friedensprozess mit den Grundlagen und diese sind ein Waffenstillstand, humanitäre, vertrauensbildende Maßnahmen und ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, die dann einen substanziellen Friedensprozess in Gang setzen können. Unmittelbar nach den Gesprächen in Istanbul äußert sich der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, auf einem Treffen der östlichen und nordischen NATO-Partner in Vilnius. Er ruft unabhängig von den Gesprächen zu mehr Druck auf Russland auf. Wir müssen auf der Ebene der G7 an gemeinsamen Sanktionen arbeiten, auch mit den Vereinigten Staaten und mit allen Menschen auf der Welt, die Frieden wollen. Ob, wann und wie es zu Frieden zwischen Russland und der Ukraine kommt, ist jedoch auch nach den jüngsten Gesprächen in Istanbul weiter unklar.
Uwe Lieb war das, unser Korrespondent in Istanbul. Und damit gucken wir nach Potsdam, denn die Stadt hat ja enormes Glück, den Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner zu haben. Seine Stiftung hat nicht nur das Museum Barberini mit einer bedeutenden impressionistischen Kunstsammlung finanziert, auch den neuen Landtag, da gab es Geld von Plattner. Nun will der 81-Jährige Millionen in die Wissenschaft investieren. Er hat ja sowieso schon sein Institut. Jetzt wird das Ganze, die Forschung zu künstlicher Intelligenz von ihm vorangetrieben. Dafür soll in Potsdam ein neuer Universitätscampus entstehen auf dem Brauhausberg. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle, klar, begrüßt diese Investition. Die SPD-Politikerin hat Brandenburg aktuell gesagt, Plattner habe nicht nur den Mut, sondern auch die Kraft und das Geld, die Landeshauptstadt zu unterstützen.
Digitale Souveränität ist nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern es wird auch darüber entscheiden, wie wir die Zukunftsfragen angehen, also Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso-Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren, ist natürlich großartig. Und was aber viel großartiger ist, er tut das gemeinschaftlich mit unserer Universität Potsdam.
So Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle in RBB 24 Brandenburg aktuell gestern Abend. Tja, und mit einer dreistelligen Millionenzuwendung der Hasso-Plattner-Stiftung sollen eben die Universität Potsdam und das Hasso-Plattner-Institut in den kommenden 10 Jahren ausgebaut werden. Geht's nur noch mit privatem Geld, mit Mäzenatentum? Darüber spreche ich mit dem Präsidenten der Uni Potsdam. In einer knappen Stunde, 7.25 Uhr, bin ich mit Oliver Günther verabredet. 4 Minuten nach 6:30 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Uff, für die meisten Urlauber ist sie glimpflich ausgegangen, die Pleite des Reiseveranstalters FTI. Heute genau vor einem Jahr rutschte FTI kurz vor den Sommerferien in die Insolvenz. Der Reisesicherungsfonds sollte die Ansprüche der Urlauber nachträglich retten. Darüber kann ich sprechen mit Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen, Johannes.
Guten Morgen, Angela.
Ja, hat das denn funktioniert, dieser wirtschaftliche Fallschirm für Pauschalreisen?
Ja, das kann man sicher sagen. FTI, das war ja nach TUI und der Tour die Nummer 3 am europäischen Reisemarkt, also nicht ebenso ein ganz kleiner Reiseveranstalter. Gescheitert ist FTI eben, weil sich der Reisemarkt in und nach der Corona-Pandemie doch deutlich verändert hat. Der Reisesicherungsfonds war Ende 2021 ins Leben gerufen worden, also genau in der Pandemiezeit, um Pauschalurlauber in den schwierigen Zeiten eben dort abzusichern. Er sitzt übrigens bei uns hier in Berlin. Bei allem hin und her muss man letztlich sagen, das hat in den allermeisten Fällen durchaus am Anfang mit Anlaufproblemen, aber wirklich geklappt.
Wie viele Urlauber, deren Geld ja erstmal futsch war, haben es denn bisher zurückgekriegt?
Ja, mit den Zahlen ist es ein bisschen schwierig. FTI war nicht nur in Deutschland, sondern auch in europäischen Nachbarländern aktiv. Aber hier geht es nur um Pauschalreisen, für die der Anbieter zum Insolvenzschutz in den deutschen Reisesicherungsfonds eben auch eingezahlt hat. Nach Angaben des Reisesicherungsfonds waren 2012 1.000 Pauschalurlauber anspruchsberechtigt. 34.000 haben dann trotz Aufforderung keinen Erstattungsantrag gestellt. 172.000 Anträge aus dem In- und Ausland sind abschließend bearbeitet worden. Da sind 245 Millionen Euro aus dem Fonds ausgezahlt worden. Also wirklich eine ganze Menge.
Also gut für die, die schon was haben. Aber das heißt, da warten doch noch ein paar schon noch auf ihr Geld.
Ja, da warten noch ein paar auf ihr Geld. Es gibt etwa 6.000 kompliziertere Fälle. Beispielsweise wurde nicht die ganze Pauschalreise in einem Rutsch gebucht, sondern in bestimmten Modulen. Erstattungsfähig sind wohl aber nur Pauschalreisen insgesamt. Und dann gibt's leider das sogenannte Agenturinkasso. Also das Reisebüro hat den Reisepreis zwar kassiert, aber eben nicht an die inzwischen insolvente FTI weitergeleitet. Also wer muss da nun Geld an wen zurückzahlen? Und dann gibt's 2000 Fälle, da haben sich Pauschalurlauber bei Anforderungen von Nachweisen einfach nicht zurückgemeldet. Aber der ganz große Schwung, der ist eben durch.
Und wann ist das endlich dann vorbei? Wann sind die Erstattungen da?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Bis Ende 2027 können Urlauber ihren Erstattungsanspruch also noch hier in Berlin anmelden. Ob bis dahin jeder juristische Spezialfall geklärt sein wird, das muss man sehen. Aber für die meisten Betroffenen gilt, sie haben ihr Geld längst wieder und die Reisepleite kurz vor der Urlaubssaison im vorigen Jahr, die ist eben zum Glück abgehakt.
Na, gar nicht schlechte Nachrichten von Johannes Frevel. Und je nachdem, wie Sie das so sehen, das Wetter, habe ich auch ganz gute Nachrichten. Wieder nämlich ein sonniger Tag heute, maximal um die 26 Grad, morgen sogar bis 29. Aber morgen wird es dann auch durchaus gewitterig. Heute dagegen bleibt es trocken. Sonne mit Wolken, der Mix. Und im Moment, da haben wir ein paar Temperaturen aus Berlin. Tempelhof 13, Adlershof 14 Grad. In Brandenburg ist Perleberg mit 7, so ein bisschen der Ausreißer nach unten, sonst auch um die 11 bis 13 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A13 Richtung Berlin in Höhe Raststätte am Karlberg blockiert ein Schwerlasttransporter die rechte Spur. B96 Berlin Richtung Fürstenberg zwischen Dannenwalde und Gramzow gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Und auf der B198 Neubrandenburg Richtung Prenzlau gibt es zwischen Holzendorf und Dedelow einen Unfall. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe wird der Cottbuser Hauptbahnhof von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr rund um Cottbus komplett eingestellt. Als Ersatz fahren Busse. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten mehr einplanen sollten Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. In Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
6.40 Uhr. Guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Asylsuchende direkt an der Grenze zurückweisen, ohne ordnungsgemäßes Verfahren? Das geht so nicht, haben Richter geurteilt. Für den Bundesinnenminister eine Niederlage, die er aber so nicht anerkennt. Was nun, Herr Dobrindt? Das frage ich gleich unsere Hauptstadtkorrespondentin nach den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Union hat bekräftigt, dass Migranten an den Grenzen grundsätzlich zurückgewiesen werden sollen. Das sei ein wichtiger Baustein, um die Wende in der Migrationspolitik zu erreichen, sagte Kanzleramtschef Frey dem Sender RTL. Ähnlich äußerte sich Innenminister Dobrindt. Beide reagierten damit auf einen Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts. Es hatte im Eilverfahren 3 Menschen aus Somalia Recht gegeben, die die Bundespolizei an der Grenze bei Frankfurt-Oder zurückgewiesen hatte. Nach Auffassung des Gerichts muss erst geklärt werden, in welchem EU-Staat sie Anspruch auf Asyl haben. Vertreter der Opposition sehen die Praxis der pauschalen Zurückweisungen damit gescheitert. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk betonte am Abend, er wolle den Kurs seiner Mitte-Links-Koalition fortsetzen. Dabei müsse die Dreierkoalition geschlossen sein. Torben Müller.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Dessen Reformen dürfte Nawrocki wie bereits sein Vorgänger Duda blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Die SPD-Politikerin sagte am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden. Man brauche Menschen, die in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity und künstliche Intelligenz ausgebildet werden. Es sei großartig, dass Plattner sein Institut erweitern wolle und dass er das zusammen mit der Universität Potsdam tun wolle, so Schüle. Die Stiftung Hasso Plattner hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln will. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts München. Zuletzt zeigten sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt. Zur Cyberkriminalität gehören aber unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Die neu gewählte Präsidentin der UN-Vollversammlung, Baerbock, will sich für Reformen bei den Vereinten Nationen einsetzen. Dabei werde sie die Interessen aller Mitgliedstaaten berücksichtigen, kündigte die Grünen-Politikerin in New York an. Die vielen Konflikte und Kürzungen von Geldern stellten die UNO vor ernste Probleme. Die ehemalige deutsche Außenministerin wurde gestern mit fast 90% ins neue Amt gewählt. Ab September leitet Baerbock die Sitzungen der Generalversammlung und legt Tagesordnungspunkte fest. In Südkorea sind heute etwa 44 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Abstimmung soll die monatelange politische Krise in dem ostasiatischen Land beenden. Ende Dezember hatte der damalige Präsident Yoon das Kriegsrecht ausgerufen. Daraufhin wurde er abgesetzt und ist inzwischen wegen Hochverrats angeklagt. Die Neuwahl gilt als Richtungsentscheidung. In den Umfragen führte zuletzt der linksliberale Kandidat Lee mit deutlichem Abstand. Er fordert unter anderem eine Annäherung an China und Nordkorea. Dagegen verlangt der konservative Kandidat Kim einen harten Kurs gegenüber dem kommunistischen Regime im Norden. In Cottbus kommt es heute zu vielen Einschränkungen, weil ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wird. Etwa 1800 Anwohner müssen den Sperrkreis verlassen. Vom und zum Hauptbahnhof sollen keine Züge mehr fahren. Aus dem RBB-Studio Cottbus Isabel Schilker.
Betroffen sind neben zahlreichen Wohnungen und Büros auch eine Grundschule, die Pücklerpassage, ein Hotel und eine Seniorenwohnanlage. Die Bewohner der Anlage werden größtenteils mit einem Rettungsbus in die eingerichtete Notunterkunft in der Straße der Jugend gebracht. Dort werden Zelte für alle Betroffenen errichtet, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können. Der 250 Kilo Blindgänger, der heute entschärft werden soll, wurde bei Bauarbeiten auf dem Bahngelände gefunden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute ist den ganzen Tag über freundlich, mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag, maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 11 und in Kreuzberg 14 Grad, 8 in Perleberg, Klettwitz meldet 13 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad morgen. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Tja, und nun, Herr Dobrindt, der Bundesinnenminister ist damit gescheitert, Asylsuchende direkt an der Grenze abweisen zu lassen. Das sei nicht rechtens. Erst müsse ausreichend geprüft werden, wer für das Asylgesuch zuständig sei. Das hat gestern das Berliner Verwaltungsgericht entschieden. Drei Somalier haben damit Recht bekommen, die gegen ihre Zurückweisung in Frankfurt/Oder geklagt hatten. Bianca Schwarz in unserem Hauptstadtstudio. Der Innenminister Dobrindt sagt aber nun, ich mache trotzdem so weiter, also Asylsuchende direkt abzuweisen. Kann er das einfach, den Gerichtsbeschluss, so ignorieren?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also Dobrindt hat gestern Abend für einige Verwirrung gesorgt, weil er gesagt hat, Zitat, wir streben das Hauptsacheverfahren an. Und an der Stelle wird es juristisch schwierig, weil ein Hauptsacheverfahren ist in diesem konkreten Fall unwahrscheinlich. Laut Gericht sind die Beschlüsse unanfechtbar und ein Hauptsacheverfahren wäre nur möglich, wenn die Betroffenen das anstrengen, also die drei Menschen aus Somalia. Und die wiederum, die dürften an einer Fortführung überhaupt gar kein Interesse haben, weil die haben ihre Ziele ja schon erreicht im Eilverfahren. Diese Aussagen von Dobrindt haben gestern Abend viele irritiert. Manche unterstellen ihm, die Sachlage nicht zu kennen. Und wir haben gestern Abend noch dazu das Innenministerium um Erklärung, um Stellungnahme gebeten. Aber bisher gab es dazu keine Rückmeldung.
Der Kanzleramtsminister Frey, der hat aber auch noch mal gesagt, ja, wir werden da so weitermachen. Das heißt, man wird neuerliche Verfahren, neuerliche Urteile abwarten. Als Bundesregierung ist ja schon spannend.
Das ist gut möglich und viele juristische Beobachter rechnen damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen auch weitere jeweils Einzelfallentscheidungen dazu kommen. Ja.
Das Gericht hat ja seine Entscheidung damit begründet, dass die Bundesregierung sich eben nicht auf eine nationale Notlage berufen könne, wie sie es tut, um EU-Recht in dem Falle dann mit der Zurückweisung von Asylgesuchen zu missachten. Ist das Wasser auf die Mühlen der Opposition, zumindest von Grünen und Linken?
Ja, definitiv. Also aus der Opposition kommt überaus deutliche Kritik. Die Grünen fordern Dobrindt unter anderem auf, seine Anordnung unverzüglich zurückzuziehen. Die Linke geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert seinen Rücktritt, weil er mit Ansage geltendes Recht gebrochen habe.
Koalitionspartner SPD ist ja mit dieser Migrationspolitik von Dobrindt auch nicht wirklich glücklich. Könnte das auch zum internen, zum Koalitionsknatsch führen? Wie schätzt du das ein?
Ja, die SPD kritisiert im Moment sehr zurückhaltend, aber von verschiedenen Stellen kommt ein bisschen Kritik und dazu muss man vielleicht auch wissen, die Vorgängerregierung hatte ja Zurückweisungen an den Grenzen juristisch ausführlich prüfen lassen, als das Innenministerium noch unter SPD-Führung stand. Und sie ist dann anscheinend aus guten Gründen zu dem Ergebnis gekommen, das nicht zu machen. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir schon gut vorstellen, dass das zu Knatsch führen kann, wenn vielleicht zuerst auch hinter den Kulissen.
Die Bundespolizei ist jetzt in einer auch ein bisschen schwierigen Lage, wenn sie weiter zurückweisen soll. Laut Dobrindt beklagt juristische Unklarheit. Wie geht's da weiter?
Also es gilt erstmal die Anweisungen des Innenministers. Aber ja, das stimmt. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, die sieht sich jetzt in ihrer Skepsis bestätigt durch die Gerichtsentscheidung. Die verweisen darauf, dass man von Anfang an gesagt habe, dass die jetzt eingeführte Verfahrensweise juristisch stark umstritten sei. Das hat der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei gesagt, Andreas Roßkopf heißt er. Und er befürchtet, dass seine Kolleginnen und Kollegen in eine schwere Lage gebracht werden und hat zu unserem ARD-Hauptstadtstudio gesagt, es brauche halt einfach klare rechtliche Aufklärung. Nur dann könne die Polizei vor Ort halt auch sauber arbeiten.
Insgesamt kommen ja sowieso schon weniger Asylsuchende nach Deutschland, aber eben vor allen Dingen wegen besserem EU-Außengrenzschutz und gemeinsamen Flüchtlingsabkommen. Setzt die Bundesregierung das jetzt aufs Spiel mit ihrer alleine Grenzendicht-Politik?
Das kann gut sein. Also es gab ja unmittelbar, nachdem das losging mit den Zurückweisungen, Kritik von einigen Nachbarländern, die war deutlich. Und da sind sich, glaube ich, auch viele einig, dass man in diesen Fragen, wenn es um Migration geht, eben auch nur gemeinsam auf europäischer Ebene zu einer Lösung kommen kann. Weder hatte die Bundesregierung mit allen Nachbarländern im Vorfeld das Gespräch gesucht, noch in diesen Fragen zusammengearbeitet. Und da kann ich mir vorstellen, da kommt auch noch lautere Kritik aus der EU.
Bianca Schwarz, danke herzlich ins ARD-Hauptstadtstudio. Es gibt noch eine Menge Fragen nach der Entscheidung, der Gerichtsentscheidung gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und wir gucken ganz woanders hin, nach Südkorea. Eine monatelange Staatskrise gab es da. Heute wird dann ein neuer Präsident gewählt. Möglicherweise kommt das Land damit aus dem Krisenmodus raus. Im April war ja der bisherige Präsident Yoon seines Amtes enthoben worden. Er hatte das Kriegsrecht ausgerufen. Jetzt steht er wegen Hochverrats vor Gericht. Thorsten Ifland aus Seoul.
Das, was sich anhört wie der Jubel bei einem Fußballspiel, ist die Freude über den Moment, der das vorläufige Ende einer beispiellosen politischen Krise in Südkorea markiert. Das Verfassungsgericht entscheidet Anfang April, der bisherige Präsident Yoon Suk-yeol wird seines Amtes enthoben. Der Weg für Neuwahlen ist frei.
Das heute war ein Sieg für die südkoreanische Demokratie. Dafür haben wir 3 Monate gekämpft. Wir sind sehr glücklich.
Während sich diese Demonstrantin über das politische Ende desjenigen freut, der mit seiner kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts für das ganze Chaos gesorgt hat, glaubt Erik Balbach nicht, dass das alles spurlos an den südkoreanischen Wählerinnen und Wählern vorbeigegangen ist. Balbach ist Korea-Fachmann bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Man darf nicht vergessen, was das auch mit der südkoreanischen Psyche in weiten Teilen gemacht hat. Denn viele Leute haben sich eben daran erinnert gefühlt, an die Zeiten, in denen autoritäre Militärherrscher dieses Mittel des Martial Laws, des Kriegsrechts eben auch immer wieder für politische Zwecke missbraucht haben. Und das wird nicht so schnell vergessen, sicherlich nicht bis Anfang Juni, bis zu den Wahlen.
Deswegen liegt der Kandidat von Yoons damaliger Partei, der konservativen PPP, auch deutlich hinter dem der linksliberalen demokratischen Partei DP. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass Lee Jae-myung 2022 bei der Wahl noch hauchdünn unterlegen Südkoreas neuer Präsident wird. Was aber nicht heißt, dass er außergewöhnlich beliebt ist oder die Leute ihm zutrauen, ein tief gespaltenes Land zu einen. Eher ist er wohl für viele das kleinere Übel.
Er kommt nicht als unbefangener Kandidat ins Amt, wenn er gewählt werden sollte, wonach es momentan aussieht.
Denn ihm drohen gleich 5 Strafverfahren, unter anderem wegen Korruption und Verstoßes gegen das Wahlgesetz. Wird er allerdings Präsident, genießt er Immunität. In diese Kerbe schlägt natürlich auch Kim Moon-soo von der PPP. Für die Konservativen ist Lee ein Krimineller. Ob diese Zuspitzung reicht, das schwere Erbe der Kriegsrechtsausrufung aus der Amtszeit von Yoon bei den Wählern in den Hintergrund zu drängen? Eher nicht, auch wenn sich der Sprecher der Partei, Lee Min-jae, noch so kämpferisch zeigt.
Was in der Vergangenheit geschehen ist, gehört der Vergangenheit an. Und die People Power Party hat das Urteil des Verfassungsgerichts akzeptiert. Was wir jetzt besprechen müssen, ist die Zukunft.
Und die ist in Südkorea vor allem von wirtschaftlichen Themen geprägt. Die hohen Preise, vor allem was bezahlbaren Wohnraum in Ballungsräumen angeht, sind ein großes Problem für die junge Generation. Am allermeisten aber sehnen sich die Menschen in Südkorea nach monatelangem politischen Chaos nach Stabilität.
Präsidentenwahl in Südkorea. Thorsten Iffland war das.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 7:07. Cucurosie ist eine Band, bestehend aus zwei Schwestern, die in den USA aufgewachsen sind und mittlerweile 8 Alben zusammen veröffentlicht haben. Doch der Weg bis dahin hatte schon ein paar Kurven. Als junge Erwachsene verlieren sich die beiden aus den Augen, finden aber nach 10 Jahren in Paris wieder zusammen. Gestern Abend waren Cucurosie im Silent Green in Berlin-Wedding zu Gast und haben einen experimentellen Konzertabend veranstaltet, wie Konzertreporter Hendrik Schröder erlebt hat.
Vier Streicherinnen und Streicher kommen zuerst mal auf die Bühne. Weiß geschminkte Gesichter, Abendgarderobe, vampirhaft sehen die aus, wie gerade aus der Gruft geklettert. Dann ein Typ mit Baseballkappe, der sich hinter ein Arsenal von Kisten und Kästchen stellt, die allesamt schräge Sounds machen. Und zum Schluss ein Schlagzeuger, der stoisch und bescheiden am Rand den ganzen Rummelbums nach vorne treibt und zusammenhält. So ist die Bühne bereitet für Sierra und Bianca Cassidy alias Cucurosie, die sodann unter großem Jubel in völlig schrägen Outfits auf die Bühne kommen. Bianca trägt ein rotes Spitzenoberteil und dazu eine Art Tütü, das aussieht wie eine aufgeplatzte Banane in bunt. Sierra hat sich für eine weiße Smokingjacke, eine Kapitänsmütze und eine riesige weiße Sonnenbrille entschieden, über ihren sonst nackten Brüsten nichts als ein Streifen schwarzes Klebeband. Das Outfit ist wichtig bei Cucurosie, denn das ist ja kein normales Konzert eines normalen Duos, das ist ja mehr Theater oder Zirkus. Nie gehen die beiden aus ihren Rollen raus, wanken puppenhaft oder wie Roboter über die Bühne, verfremden ihre Stimmen mit kleinen Effektkästen, die an ihre Mikroständer geschraubt sind, oder loopen die Stimmen, sodass man hier und da denkt, ist das überhaupt live? Aber das ist gar nicht die Frage, denn es geht bei Cucurosie nicht um Authentizität, sondern um Performance. Und natürlich um die Musik, die aus kleinen Samples oder dickeren Beats besteht, aus einem gehackten Cello oder einer süßen Geige, nacheinander oder alles gleichzeitig. Und es geht natürlich um die Texte. Texte gegen das Heiraten zum Beispiel oder gegen Besitz oder für die Liebe, die Freundschaft, die Schwesternschaft. Texte, die das Publikum an diesem Abend allerdings selten inbrünstig mitsingt. Dafür haben Cucurosie mit insgesamt 8 Alben in rund 20 Jahren auch einfach zu viele Songs veröffentlicht. Und dafür ist es alles auch zu arty. Und obwohl das Silent Green mit fast 1000 Leuten, die alle sehr kulturaffin und nicht wenige betont unschick aussehen, ausverkauft ist und alle jubeln und staunen und klatschen, Cucurosie sind live eher was für den Kopf als für den Körper. Große Kunst, klug, fordernd, vielschichtig und auch ganz schön anstrengend auf die Dauer. Aber naja, wer hat gesagt, dass es immer leicht sein muss?
Cucurosie gestern auf der Bühne im Silent Green. Anstrengend für Hendrik Schröder, der mit dabei war.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl. Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt? Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen heute um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Werbung.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Heute nochmal viel Sonne in Berlin und Brandenburg. Temperaturen bis 26 Grad, also auch schon ziemlich sommerlich. Aber die wenigen Wolken, die sollen sich am Abend dann sogar auch noch auflösen. Temperaturen im Moment 14 Grad in Kreuzberg, 13 in Dahlem und in Grünow bei Prenzlau, in Brandenburg sind wir bei 11, in Cottbus bei 13 Grad angekommen. Aber morgen, dann kommt das Atlantiktief und soll einerseits noch mehr Wärme bringen, schwülwarme 29 Grad, aber auch Starkregen und Gewitter. Bin ich ja mal gespannt. Bisher ist das ja häufig eher vorbeigezogen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da hat Werner Schoniger einiges zu sagen.
In der Tat, wir starten in Brandenburg. B189 auf der Umfahrung Perleberg ist wegen Bergungsarbeiten eine Spur blockiert. Stadtverkehr Cottbus, wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe wird der Cottbusser Hauptbahnhof von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr rund um Cottbus komplett eingestellt, als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin, einige Minuten mehr einplanen müssen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm, in Spandau am Juliusturm stadteinwärts, in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und in Marzahn stockt es auf der Landsberger Allee stadteinwärts und zwar in Höhe der Märkischen Allee. Kommen Sie gut durch.
7 Uhr, guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Es war ja eins der großen Wahlkampfthemen von CDU und CSU, Migranten, Asylsuchende gleich an der Grenze abzuweisen. Wurde auch sofort gemacht nach Amtsantritt des neuen CSU-Innenministers Dobrindt. Allerdings juristisch ist das nicht okay, so das Urteil gestern. Ihre Folgen, Werner Schoninger.
Die Union will weiter Migranten an den Grenzen pauschal zurückweisen lassen. Das anderslautende Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei nur eine Einzelfallentscheidung gewesen, sagten Innenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey. Das Gericht hatte drei Somaliern Recht gegeben, die an der Grenze zurückgewiesen wurden. Laut dem Urteil muss aber erst geklärt werden, wo in der EU sie Anspruch auf Asyl haben. Oppositionsvertreter sprechen von einer Niederlage für die Regierung. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt seien am Ende, so sieht es die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann. Sie sprach von einem nationalen Alleingang, die Zurückweisung seien allen Bedenken und Einwänden zum Trotz angeordnet worden. Kritik kommt auch aus der SPD. Bundestagsabgeordneter Stegner sprach im Spiegel von einer flotten Zurückweisungsrhetorik der CSU im Wahlkampf. Diese stehe nun vor einem Praxistest, der werde für Innenminister Dobrindt möglicherweise nicht ohne Schrammen abgehen.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein, dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen Peace nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle hat die Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Unter anderem soll in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen. Das haben die Landesregierung und Plattner gestern mitgeteilt. Schüle sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität sei nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden.
Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2.000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren,